NDR Info. Themen des Tages.
Am Feiertag, dem Reformationstag, mit Sebastian Ottowitz. Einen schönen guten Abend. Ja, vielleicht waren Sie heute auch schon bei einem Feiertagsgottesdienst. Vielleicht warten Sie aber auch jetzt am Abend auf die umherziehenden kleinen Geister an der Haustür. Oder Sie haben heute einfach den freien Tag genossen. Wir bringen Sie jetzt auf den aktuellen Stand. Etwa, was sich nach der Parlamentswahl in den Niederlanden abzeichnet. Es wird immer klarer, dass der liberale Rob Jetten neuer Ministerpräsident werden könnte. Außerdem, das Vereinigte Königreich debattiert mal wieder über Prinz Andrew oder eben künftig nur noch über Andrew ohne Prinz. Der König hat seinem Bruder sämtliche Titel entzogen. Und Fußball am Feiertag. Hannover 96 und Holstein Kiel sind in der Liga 2 gefragt. Beide Spiele sind Teil unserer NDR-Info-Themen des Tages. Zuerst aber ein Rückblick. Rosenmontag dieses Jahres in Mannheim. Sie erinnern sich, ein Mann fährt mit seinem Auto in die Fußgängerzone durch die gut besuchte Einkaufsstraße. Er tötet damit offenbar willkürlich. Zwei Menschen sterben, viele weitere werden schwer verletzt. Für die Tat muss sich jetzt ein 40-Jähriger vor Gericht verantworten. Heute hat der Prozess in Mannheim begonnen und Patrick Fiegey hat diesen Auftakt beobachtet.
Im unscheinbaren weinroten Pullover, eine weiße Mappe vor dem Gesicht, betritt Alexander S. am Freitagmorgen den Gerichtssaal in Mannheim. Kameras sind auf ihn gerichtet, der Andrang ist groß. Seine Amokfahrt wirft nach wie vor viele Fragen auf. Klar ist, der 40-Jährige, der zuletzt im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen lebte, hat offenbar große psychische Probleme. Sein Verteidiger Uwe Kosmaler beschreibt ihn heute aber auch als hilfsbereit.
Es passt überhaupt nicht ins Bild, diese Tat. Von daher gehe ich einfach schon von diesem psychischen Hintergrund aus. Jahrelang hieß es, er sei schizophren. Dann wurde das mal wieder umgedeutet. Also die Psychiater sind sich da wirklich scheint's auch nicht ganz eindeutig.
Eindeutig dagegen seine Tat. Bilder der Videoüberwachung zeigen das sekundengenau. Sein Anwalt hatte heute in der Verhandlung das Wort für Alexander S. übernommen. Selbst sagte der Angeklagte nur etwas zu seiner Person.
Also heute wäre er sehr nervös gewesen. Er ist eigentlich ein sehr schweigsamer Mensch eigentlich.
Alexander S. erkenne an, hieß es heute, was er getan hat. So wie die Staatsanwaltschaft den Tatverlauf auch schilderte. Er habe einen Unglücksfall herbeiführen wollen. Es klingt wie eine Kurzschlussreaktion. Zwei Tage lang ließ Alexander S. offenbar die Idee einer Amokfahrt nicht mehr los, bevor er mit teilweise mehr als 80 km/h durch die Fußgängerzone raste. Thomas Franz vertritt in der Nebenklage eine Frau, die am Rosenmontag schwer verletzt worden ist.
Sie wollte eigentlich heute auch kommen zum Prozessauftakt, aber sie hat dann leider kurzfristig abgesagt, weil sie gesagt hat, nee, ich habe die Kraft nicht und ich kann diesen Menschen nicht sehen.
Lediglich 4 Nebenklägerinnen und Nebenkläger gibt es. Unter ihnen keine Angehörigen der Verstorbenen.
Bei solchen Großereignissen ist ja erfahrungsgemäß eher mit mehr Nebenklägern zu rechnen. Aber das ist die Entscheidung der einzelnen Menschen. Manche wollen es einfach von sich schieben und sagen, ich will damit nichts zu tun haben. Es ist alles schlimm genug für mich.
Vom Vorsitzenden Richter hieß es heute, die Kammer werde prüfen müssen, ob der Angeklagte in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. Es sei nicht mehr auszuschließen, dass Alexander S. vermindert schuldfähig ist. Inwiefern sich das auf das letztendliche Strafmaß auswirken wird, das lässt sich aber natürlich heute noch nicht sagen. Nebenklagevertreter Thomas Franz.
Naja, die Anklage lautet ja auf zweifachen Mord und mehrfache Mordversuche. Und da kennt eben das Strafgesetzbuch als absolute Strafe nur eine lebenslange Freiheitsstrafe. Es sei denn, es sollte sich wegen verminderter Schuldfähigkeit eine Strafrahmenverschiebung ergeben. Aber das sehen wir erst am Ende oder gar möglicherweise auch lediglich, in Anführungszeichen, eine Unterbringung in der Psychiatrie. Das werden wir am Schluss wissen. Wir stehen ja heute ganz am Anfang dieses Verfahrens.
Denn heute war erst der Prozessauftakt in Mannheim. Patrick Fiegey berichtete für uns. Zwei Tage nach den Parlamentswahlen in den Niederlanden wird langsam das Bild klarer. Auch wenn das amtliche Endergebnis noch aussteht. Aber es sieht so aus, als würde Geert Wilders mit seiner Rechtsaußenpartei für die Freiheit Platz 1 einbüßen. Offenbar hat die linksliberale Partei D66 die meisten Stimmen erhalten, so zumindest das vorläufige Ergebnis nach Auszählung fast aller Stimmbezirke. Britta Geldschläger fasst zusammen.
Seit der Wahlnacht vom Mittwoch war das Ergebnis offen. Der niederländischen Nachrichtenagentur ANP zufolge hat D66 aber inzwischen einen uneinholbaren Vorsprung vor der PVV des Rechtspopulisten Wilders. Damit hat der 38-jährige D66-Chef und Spitzenkandidat Rob Jetten beste Chancen, nächster Ministerpräsident zu werden. Für die D66 würde das Ergebnis eine Verdreifachung ihrer Abgeordneten in der zweiten Kammer des Parlaments bedeuten. Die islamfeindliche Freiheitspartei von Wilders verlöre dagegen mehr als ein Viertel ihrer Mandate. Noch allerdings sind nicht alle Stimmen ausgezählt und es wird so oder so mit einer schwierigen und langwierigen Regierungsbildung gerechnet. Die vorgezogene Parlamentswahl war angesetzt worden, weil Wilders die Vier-Parteien-Koalition im Juni im Streit um eine strengere Asylpolitik verlassen hatte.
Ja, Sie haben es gehört, es stehen also noch die schwierigen Koalitionsverhandlungen an in den kommenden Wochen, vielleicht auch in den kommenden Monaten. Aber der D66-Chef Rob Jetten hat jetzt beste Chancen, der nächste Ministerpräsident der Niederlande zu werden. Das wäre dann der vorläufige Höhepunkt einer aufstrebenden und sehr steilen Politikerkarriere. Ludger Katzmierczak stellt uns den wahrscheinlich nächsten niederländischen Regierungschef vor.
Als 22-jähriger Student hat sich Rob Jetten Ende der 1990er Jahre erstmals um ein Mandat im Stadtrat von Nimwegen beworben. Er studierte dort damals Verwaltungsrecht. Beim Flyerverteilen in der Innenstadt fragte ihn ein lokaler Radioreporter, ob er denn mal Ministerpräsident werden wolle.
Das ist doch eine hele lange Weg.
Das ist noch ein weiter Weg. Vielleicht gehe ich in der Zukunft mal in die Landespolitik, aber vorläufig noch nicht. Heute, 16 Jahre später, hat der sozialliberale Politiker tatsächlich beste Chancen, der jüngste Premier in der Geschichte der Niederlande zu werden. Mit professionell gesteuerten Kampagnen in den sozialen Medien und überzeugenden Fernsehauftritten hat Jetten in den letzten 3 Wochen vor der Wahl eine kaum für möglich gehaltene Aufholjagd hingelegt. Sein Motto: Het kan wel, es geht doch. Eine kaum zufällige Reminiszenz an Barack Obamas Wahlspruch: Yes, we can. Der 38-Jährige hat sich damit bewusst als die optimistische Antwort auf den Negativismus präsentiert, den Geert Wilders nach Jettens Auffassung seit Jahren verbreite. Ich selbst habe dieses negative Getue wirklich satt. Den ganzen Tag jammern, was alles nicht geht. Lass uns doch lieber schauen, wie wir gemeinsam vorwärts kommen. Jetten will 10 neue Städte bauen lassen, um die Wohnungsnot zu bekämpfen. Alle Altbauten werden saniert. Kitas sollen kostenlos sein und jeder Niederländer soll von seinem Fenster aus mindestens 3 Bäume sehen können. Mit diesen Forderungen schärfte er einerseits das soziale Profil seiner Partei. In der Asyl- und Migrationspolitik dagegen rückte er die Demokraten 66 deutlich nach rechts, um Wilders jene Wähler auszuspannen, die Angst vor Überfremdung haben und weniger Zuwanderung wollen. Um ein viel strengeres und trotzdem gerechtes System zu bekommen, musst du die europäischen Außengrenzen bewachen, die faulen Äpfel herauspicken und schneller abschieben. Und auf der anderen Seite werden immer Menschen vor Krieg und Gewalt flüchten. Und die fangen wir in den Niederlanden auch auf. Jetten ist jung, eloquent, sympathisch und freundlich. In den Medien wird er gerne mit Mark Rutte verglichen, der Anfang 40 war, als er zum ersten Mal Premier der Niederlande wurde. Aufgewachsen ist Rob Arnoldus Adrianus Jetten in Uden, einem Dorf in der Provinz Nordbrabant. Seine große Leidenschaft als Jugendlicher galt dem Sport, Laufen und Fußball. Marie Verhofstadt, sein Jugendtrainer beim Club Udi 19, erinnert sich. Wir spielten damals in der 3. B-Juniorenliga des Landes. Rob war wegen seiner Schnelligkeit durchaus gefährlich, wie heute in der Politik. Ich finde, dass er es sehr gut gemacht hat und natürlich bin ich stolz darauf. Jetten hat lange in einem Dorf direkt an der deutsch-niederländischen Grenze am Niederrhein gewohnt und ist mittlerweile nach Den Haag gezogen. Er ist verlobt mit dem argentinischen Hockeynationalspieler Nico Kienen, der für einen Den Haager Club in der ersten niederländischen Liga spielt. Damit ist er heute das, was Jetten als junger Mann auch gerne geworden wäre, ein Profisportler.
Und stattdessen wird Rob Jetten jetzt wahrscheinlich der nächste Ministerpräsident der Niederlande. Sicherheit auf der einen Seite, die digitale Privatsphäre auf der anderen. Lange wurde in der EU darüber gestritten, wie sexueller Missbrauch an Kindern EU-weit bekämpft werden kann. Das Aufspüren von Bildern und Videos, die in Chats verschickt werden, das war das Ziel der dänischen EU-Ratspräsidentschaft. Aufspüren, ja, da gibt es viel Zustimmung. Von Kritikerinnen und Kritikern hieß es aber, dass einfach alle Nachrichten kontrolliert und durchsucht werden würden. Von anlassloser Chatkontrolle war da die Rede. Die kommt jetzt nicht. Der Vorschlag wird fallen gelassen, Sabrina Fritz.
Damit gelten nun die bestehenden Regeln. Diese sehen vor, dass Plattformen wie Facebook oder Google weiterhin kinderpornografische Inhalte oder entsprechende Kommunikation aufspüren und melden können, allerdings nur auf freiwilliger Basis. Die EU hatte vorgeschlagen, dass die Tech-Firmen dazu verpflichtet werden, allerdings nur nach einem richterlichen Beschluss. Dagegen gab es heftige Proteste. Von anlassloser Chatkontrolle war die Rede. Datenschützer befürchteten ein Ausspähen der Bürger. Besonders Deutschland war dagegen. Eine Einigung war nicht in Sicht. Die aktuelle dänische Ratspräsidentschaft hat jetzt die Reißleine gezogen. Zur Begründung hieß es, es wäre sonst kein gemeinsames Vorgehen gegen Pornografie mit Kindern in der EU möglich gewesen. 3 Jahre hat die EU nun über diesen möglichen besseren Schutz vor Kinderpornografie debattiert.
Und jetzt ist dieser Vorschlag vom Tisch. Kritik daran hatte es, wie gehört, eben auch aus Deutschland gegeben. Den Berliner Blick auf diese Angelegenheit zeigt uns Julia Walter.
Vor der Entscheidung der dänischen Ratspräsidentschaft hatte Bundesjustizministerin Stefanie Hubig von der SPD eine Zustimmung dazu bereits ausgeschlossen. Nun sollen Online-Plattformen weiter auf freiwilliger Basis Systeme verwenden können, die Bilder solcher Inhalte erkennen. Aus dem Innenministerium heißt es, freiwillige Kontrollen hätten sich bewährt. Sie EU-weit zu regeln sei sinnvoll. Auch Justizministerin Hubig begrüßt freiwillige Kontrollen. Damit würden keine roten Linien überschritten und die Bürgerrechte blieben auch im digitalen Raum gewahrt. Hubig zufolge plant die Bundesregierung national außerdem eine verpflichtende IP-Adressenspeicherung. Mit so einer in Deutschland ebenfalls umstrittenen Vorratsdatenspeicherung könnten Strafverfolgungen erleichtert werden. Die derzeitigen Regeln laufen im kommenden April aus.
Im Vereinigten Königreich, da gibt's heute nur ein Thema. Und klar, es geht um die Royals. Oder den, der da jetzt nicht mehr so wirklich dazugehört. König Charles hat seinem Bruder Andrew alle royalen Titel entzogen. Zu groß der Schaden, den der Prinz für das Königshaus gebracht hat. Zu lang die Schatten seiner Vergangenheit. Zu eng die Bande zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in den vergangenen Jahrzehnten. Andrew weist ja alle Missbrauchsvorwürfe zurück. Vorwürfe, die etwa Virginia Chaffrey erhoben hatte. Sie beschuldigte Andrew, sie als noch Minderjährige missbraucht zu haben. Im April hatte sie im Alter von 41 Jahren Suizid begangen. Entsprechend emotional verfolgt auch ihre Familie diese Causa Andrew. Franziska Hoppen.
Dass Prinz Andrew nun seine Titel verliert, sich demnächst nur noch Andrew Mountbatten-Windsor nennen darf und nicht mehr königliche Hoheit, das würde seine Schwester Virginia Geoffrey stolz machen, erklärt ihr Bruder Sky Roberts im BBC-Fernsehen.
She'd be so proud. He's just Andrew. He's no longer a prince.
Im April hatte Virginia Geoffrey sich mit 41 Jahren das Leben genommen. Die US-Amerikanerin war das wohl bekannteste Opfer des Sexhandelsrings, den US-Milliardär Jeffrey Epstein betrieb. Auch Prinz Andrew warf Geoffrey vor, sie mehrfach sexuell missbraucht zu haben, unter anderem als sie erst 17 Jahre alt war. Ihre kürzlich posthum veröffentlichten Memoiren machten die Beziehung des Prinzen zu Epstein noch einmal deutlich. Andrew weist die Vorwürfe bis heute zurück. Klar ist aber auch, seine Freundschaft zu dem Sexualstraftäter endete nicht, wie behauptet, 2010. Dass Andrew jetzt neben Titeln auch alle Ehren verliert und aus dem Luxusanwesen Royal Lodge in Windsor ausziehen muss, wertet Geoffreys Familie als nachträglichen Sieg.
This normal girl from a normal family has taken down a prince. We are so proud of her.
Ein gewöhnliches Mädchen habe einen Prinzen zu Fall gebracht. Sie seien stolz auf sie, so Bruder Sky. Und König Charles dürfte erleichtert sein, meint Jonathan Dimbleby, ehemaliger Fernsehmoderator und enger Freund des Königs.
He went to the Vatican.
Charles war im Vatikan, ein wichtiger spiritueller Moment für ihn. Das erste Mal in 500 Jahren, dass ein Royal mit dem Papst gebetet hat. Wer war auf der Titelseite? Andrew. Das LGBT-Denkmal, das er enthüllt hat? Die Top-Story war Andrew.
Way down his story. Up at the top was Andrew. That's a distraction.
Nun also hat Charles Konsequenzen gezogen. Ganz im Gegensatz übrigens zu den Machthabenden auf der anderen Seite des großen Teichs, bemerkt Königshaus-Kommentator David Yelland.
Great chasm has developed a great sort of
Eine große Kluft hat sich aufgetan im Atlantik. Auf dieser Seite haben wir einen Premierminister, der den Botschafter in Washington wegen seiner Beziehung zu Epstein entlassen hat und jetzt auch noch einen Staatsoberhaupt, den König, der Konsequenzen gezogen hat. Auf der anderen Seite des Atlantiks in den USA verdrängen sie die Wahrheit. Dabei sind die mächtigsten Menschen des Landes involviert. Großbritannien gehe mit gutem Beispiel voran, findet auch die Familie von Geoffrey. Und Passanten vor dem Londoner Buckingham-Palast loben Charles. Dem Bruder Titel und Ehren zu entziehen, sei das einzig Richtige gewesen.
I think that's the only thing he could have done. It wouldn't have looked very good if he didn't do anything.
I think it's probably the best thing they should do.
I think he's making the right decision.
Allerdings reicht das einigen Briten noch nicht. Kritiker fordern, Andrew per Gesetz auch seinen Platz in der Thronfolge zu streichen. Denn noch bleibt er Nummer 8. König Charles für seinen Teil bemühe sich um einen Schlussstrich, sagt Journalist David Yelland.
The Geoffrey family, I think, will be asked into the palace at some.
Ich denke, dass Familie Geoffrey demnächst in den Palast eingeladen wird von Königin Camilla. Das wäre ein natürlicher Abschluss dieser Angelegenheit. Ich glaube, dass sie jetzt einen Schlussstrich ziehen werden. Für Andrew jedoch stehen weitere Folgen womöglich noch aus. Nicht zuletzt, weil auch die Polizei ermittelt. Ihm wird vorgeworfen, Leibwächter beauftragt zu haben, belastende Informationen über Geoffrey zu beschaffen.
Aus Prince Andrew ist also einfach nur Andrew geworden. Der König hat Konsequenzen gezogen. Richtig so, so sehen das viele Britinnen und Briten, wie wir eben gehört haben, und auch unsere Korrespondentin ist ähnlicher Ansicht.
NDR Info. Die Meinung.
Gabi Biesinger prognostiziert aber in ihrem Kommentar, dieser Fall Andrew wird das Königshaus noch lange verfolgen.
Verbannt, titelt die Mail, endlich schreibt der Mirror. Andrew seinen Prinzentitel zu entziehen und ihn weit weg von London nach Norfolk aufs Land zu verschicken, wird als historischer Schritt betrachtet. Es ist rund 100 Jahre her, dass zuletzt ein britischer Prinzentitel aberkannt wurde, und zwar einem Nachkommen des deutschstämmigen Prinzen Albert, der im Ersten Weltkrieg für die Deutschen gegen die Briten kämpfte. Ein Verräter also, und als solcher steht nun auch Andrew da. Er bestreitet, Virginia Geoffrey missbraucht zu haben. Doch fest steht nun, dass er in mindestens einem Fall gelogen hat und seine Freundschaft zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein nicht 2010 beendete, wie behauptet. König Charles hat bei seinem unmöglichen Bruder viel zu lange auf Vermittlung und Einsicht gesetzt. Das Königshaus hätte verhindern müssen, dass Andrew weiter beim Osterspaziergang fröhlich in die Kameras winkte oder bei der Beisetzung der Duchess of Kent vor den versammelten Medien auf der Kirchentreppe versuchte, peinlich berührte Familienmitglieder in Smalltalk zu verwickeln. Weichspülermaßnahmen wie Andrews eigene Ankündigung, seine Titel nicht mehr führen zu wollen, in einer widerspenstigen Erklärung, bei der Andrews Selbstmitleid durch jeden Satz triefte, haben die Bevölkerung nur noch mehr aufgebracht. Der König wurde bei einem Außentermin öffentlich wegen Andrew angegangen. Und als sich herausstellte, dass Andrew und Ex-Frau Fergie seit 20 Jahren mietfrei im Anwesen Royal Lodge hausten, drohte eine parlamentarische Untersuchung. Besonders schmerzen dürfte der Skandal um Andrew auch Königin Camilla, die sich für Missbrauchsopfer engagiert. Ein erstaunlich entschiedener König Charles hat, wie viele vermuten, getrieben durch seinen Sohn, Thronfolger William, nun den Teil der Andrew-Saga geregelt, den der Palast kontrollieren kann. Doch auch wenn Andrew nun verbannt aufs ländliche Anwesen des Königs tatsächlich endgültig von der Bildfläche verschwindet, ermittelt die britische Polizei weiter, ob Andrew seine Leibwächter angestiftet hat, belastendes Material gegen seine Anklägerin Geoffrey zu beschaffen, um sie unglaubwürdig zu machen. In den USA wird weiterhin gefordert, alle Epstein-Akten zu veröffentlichen. Dort könnte weiteres Ungemach für die Königsfamilie lauern. Und ein königlicher Albtraum wäre, wenn Andrew als Zeuge vor ein US-Gericht zitiert würde. Es gibt viele Möglichkeiten, wie die Andrew-Affäre weiter aus dem Ruder laufen kann. Der König hat durch die öffentliche Demütigung und Verbannung seines selbstgerechten Bruders für den Moment getan, was er konnte. Doch die Schadensbegrenzung für die britische Monarchie bleibt ein hartes Stück Arbeit.
Das war die Meinung unserer London-Korrespondentin Gabi Biesinger zum Fall Andrew. König Charles hat seinem Bruder die royalen Titel entzogen. Ein NDR-Info-Thema dieses Tages. Erst Jordanien, dann Syrien, jetzt der Libanon. Der Bundesaußenminister Badefuhl hat heute seine Nahostreise fortgesetzt, nachdem er in den vergangenen Tagen jeweils mit Regierungsvertretern ins Gespräch gekommen war. hat der CDU-Politiker heute im Libanon wieder Landsleute getroffen, nämlich Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten. Nina Amin hat den Besuch von Johann Wadephul beobachtet.
Der CDU-Politiker ging im Hafen von Beirut an Bord der Bundeswehrfregatte Sachsen-Anhalt. Sie überwacht im Rahmen der UN-Beobachtermission UNIFIL vor der libanesischen Küste den Seeraum. Wadephul dankte den Soldatinnen und Soldaten für ihren Einsatz. Ihr Engagement im Rahmen der Vereinten Nationen sei wichtig für Stabilität und Sicherheit in Europa. Die Fregatte soll auch verhindern, dass Waffen über das Mittelmeer geschmuggelt werden. Mit Blick auf das anstehende Aus der UN-Beobachtermission Ende nächsten Jahres kündigte Wadephul an, er wolle sich in der EU für einen Nachfolgeeinsatz vor der libanesischen Küste einsetzen. Der deutsche Außenminister sagte, auch die libanesische Regierung habe ihm klar gesagt, dass sie ein weiteres internationales Engagement für wünschenswert halte. UNIFIL ist eine der ältesten Friedensmissionen. Nach Angaben der Bundeswehr sind derzeit 200 deutsche Soldaten und Soldatinnen auf See dabei. Der Großteil der Blauhelme sichert die Landesgrenze zwischen Israel und dem Libanon. Der UN-Sicherheitsrat hatte im August beschlossen, das UNIFIL-Mandat Ende 2026 auslaufen zu lassen. Kritiker warnen vor einem zu schnellen Abzug der Blauhelme.
Ein Beitrag von Nina Amin. Die Vogelgrippe grassiert weiter. Mittlerweile gibt es Fälle in 10 Bundesländern. Das hat das Friedrich-Löffler-Institut in Greifswald mitgeteilt. Seit Anfang September sind 48 Vogelgrippe-Ausbrüche auf Geflügelfarmen registriert worden. In weiten Teilen Norddeutschlands gilt inzwischen eine Stallpflicht für Geflügel. Nicht nur Züchter und Hobbyhalter von Tauben, Hühnern oder Gänsen müssen auf die Seuche reagieren. Auch die Tierparks und Zoos sind natürlich gefragt, müssen Vorkehrungen treffen zum Schutz ihrer Vögel. Wie das zum Beispiel in Niedersachsen läuft, da gibt uns Oliver Kleinert einen Überblick.
Im Zoo Hannover werden derzeit alle Vögel nur noch in den Stallungen gefüttert, sagte eine Sprecherin. Der Zoo Hannover hält rund 400 Vögel, darunter auch bedrohte Arten, wie zum Beispiel den Grauhals-Kronenkranich. Noch gibt es im Zoo keinen Fall von Geflügelpest, so die Sprecherin. Ebenso gibt es keine Auflagen für Zoobesucher. Der Vogelpark Walsrode im Heidekreis hat seine Tiere aus den offenen Anlagen vorsichtshalber bereits in ihre Winterquartiere gebracht. Im Vogelpark gibt es 600 verschiedene Arten. Insgesamt leben dort rund 4000 Vögel. Auch im Serengeti-Park Hodenhagen, ebenfalls im Heidekreis, sind die meisten Vögel inzwischen in geschützten Innenräumen. Der Tierpark in Nordhorn teilte mit, dass die Unterkünfte für Enten, Gänse, Wachteln und Hühner schon vor Wochen vorbereitet worden seien. Vor dem Einstallen sei jedes Tier nochmals untersucht worden. Die Zoos und Tierparks in Niedersachsen stehen nach eigenen Angaben in engem Austausch mit den Behörden, um im Notfall schnell reagieren zu können.
Wo gilt eine Stallpflicht wegen der Vogelgrippe und wo nicht? Wir haben das für Sie übersichtlich aufbereitet in einer Karte von Norddeutschland bei uns im Internet unter ndr.de.
Sport.
Das Ziel ist klar für Hannover 96, der Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Ja, und Hendrik Lückhoff, auf dem Weg dahin, da steht heute ein wichtiges Spiel für die Niedersachsen an.
Ja, Hannover 96 muss zum Auftakt des 11. Spieltags bei der SV Elversberg antreten. Die Saarländer sind ein direkter Konkurrent von 96 im Aufstiegsrennen. Elversberg steht auf Platz 3, direkt vor Hannover. Mit einem Sieg könnten die Niedersachsen heute vorbeiziehen und sich damit weiter oben behaupten. Aber die Elversberger sind in dieser Saison das stärkste Heimteam der zweiten Liga. Noch kein Spiel hat die SVE auf eigenem Boden verloren. Und jetzt sind wir live dabei mit Thomas Wollscheid.
Was ist denn hier los, denkt sich wahrscheinlich Hannovers Trainer Christian Tietz. Seine Mannschaft hat zwei dicke Tormöglichkeiten. Einmal Chakrun aus 16 Meter knapp vorbei, dann Paul Kellmann trifft den Innenpfosten. Von dort rudelt der Ball dann wieder zurück ins Spielfeld. Und Elversbergs Torhüter Nikolas Christoph kann den Ball aufnehmen und dann praktisch im Gegenzug das 1:0 für die Gastgeber, für die Elversberger Jamara. Der greift an über die rechte Seite im Zusammenspiel mit Petkov. Petkov rast dann in den Strafraum. Dann kommt die Flanke von der rechten Seite. Petkov mit dem Kopf. Der Ball senkt sich ins lange Eck. Unhaltbar für Noll zum 1:0 für die Elversberger. Sicherlich ein glücklicher Spielstand für sie, denn bisher war Hannover hier das bessere Team. Aber Elversberg führt.
Und von Elversberg gleich weiter nach Münster. Da ist heute Holstein Kiel zu Gast und will den Schwung aus dem gewonnenen Pokalspiel mitnehmen. Sarah Schwedmann ist für uns live vor Ort in Münster.
So ein Pokalsieg, der verleiht offenbar Flügel auch für die zweite Liga, für Bundesliga-Absteiger Holstein-Kiel. Denn die Störche, sie führen mit 1:0 bei Preußen Münster mit der ersten Chance. Das erste Tor, fein gespielt vom besten Vorbereiter der Liga von der rechten Seite. Bernhardsson flach an den Elfmeterpunkt und Kapralik ist da, kann den Ball sogar einmal annehmen und damit rechts flach, links unten rein ins Glück. Für die Störche nach dem Sieg unter der Woche schnuppern sie also am Dreier. Es wäre der erste nach 7 Wochen. Aber jetzt kommt mal Preußen Münster über die linke Seite. Die Preußen mussten früh wechseln, weil Stürmer Malik Badnert sich verletzt hat. Werden da aber aus dem 16er gedrängt. Bleibt nach 28 Minuten bei der 1:0-Führung für Kiel.
Und wenn Sie nichts verpassen wollen, beide Spiele gibt's in voller Länge live zu hören auf sportschau.de und in der Sportschau-App. Und das gilt auch für das Spiel der ersten Liga später. Da spielt dann Krisenclub Augsburg gegen Borussia Dortmund. Der 15. gegen den 4. Und da steht Augsburgs Trainer Sandro Wagner enorm unter Druck, trotz Rückendeckung vom Verein. Aber wie es ihm geht, darum soll sich keiner Gedanken machen, sagt er.
Bei mir ist es eigentlich wurscht. Also es geht um die Sache, um den Club. Um die Spieler, dass wir sie perfekt vorbereiten, dass sie auch wieder ein gutes Gefühl haben und einfach mit dem Lächeln nach Hause gehen. Ne? Mich nervt es auch, wenn die Zuschauer einfach nicht mit dem Lächeln nach Hause gehen, wenn die Spieler nicht mit dem Lächeln nach Hause gehen. Das ist mir viel wichtiger als meine Situation.
Und sein Gegenüber, Niko Kovac, der Trainer des BVB, der weiß natürlich um die kritische Lage in Augsburg, glaubt aber nicht, dass die Krise des FCA ein Vorteil für sein Team sein könnte.
Also ich bewerte die Situation nicht über. Klar ist die Situation im Moment nicht die leichteste, aber es bedeutet nicht, dass es für uns leicht werden würde.
Dortmund in Augsburg, los geht's um 20.30 Uhr. Die Partien der Nordclubs an diesem Wochenende. Werder Bremen spielt morgen Nachmittag in Mainz. Zeitgleich empfängt St. Pauli den tabellenletzten Gladbach. Am Sonntag ist der HSV im Aufsteigerduell zu Gast in Köln und Wolfsburg spielt gegen Hoffenheim. Zum Schluss noch ein Blick zum Tennis. Da will Alexander Zverev heute beim wichtigen Masters-Turnier in Paris das Halbfinale erreichen. Der Weltranglisten-Dritte aus Hamburg trifft am Abend auf Daniel Medvedev. Gegen den Russen hat Zverev die vergangenen 5 Matches verloren. Er ist also quasi so eine Art Angstgegner.
Das war Hendrik Lückhoff. Vielen Dank aus unserer Sportredaktion und das waren unsere NDR Info Themen des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen